Unsere Worte, Schwertstiche oder Heilsalbe, das ist das heutige Thema. Es war einmal wie folgt: Da hatte ein Prediger eine Predigt angekündigt, ein Thema, das in aller Munde sei. Als dann über dieses Thema gepredigt wurde, war der Saal voll. Denn ein solch aktuelles Thema, eben was in aller Munde ist, das wollte man nicht verpassen. Wie hieß denn das Thema? Das Thema hieß dann die Zunge. Tatsächlich in aller Munde. Und das ist im Grunde auch heute unser Thema. Denn wofür ist die Zunge zuständig? Nun, auf der einen Seite hat sie natürlich Geschmacksnerven und sie ist auch zuständig zur Unterstützung unseres Kauvorgangs. Aber sie ist im Besonderen zuständig für die Artikulation von Sprache. Oder um es etwas einfacher zu sagen, sie ist dafür zuständig, wie wir unsere Worte formen. Und darum soll es heute gehen. Und in dieser Hinsicht hat die Zunge durchaus eine geistliche Bedeutung. Und der wollen wir heute nachgehen. Und so will ich uns sozusagen als Leitwort heute über die Zusammenkunft stellen, Jakobus 3, die Verse 7 bis 10. Dort heißt es: Denn jede Natur, sowohl der Tiere als der Vögel, sowohl der Kriechenden als der Meertiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Natur. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geworden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht also sein. Tatsächlich, die Zunge kann reichen Segen bringen, aber die Zunge kann auch furchtbaren Fluch bewirken, je nachdem, was sie ausspricht, aber auch, wie sie es ausspricht. Und von daher müsste eigentlich unser Thema heute heißen: Die Zunge, ein Schwert oder eine heilende Salbe. Ich habe es jetzt genannt: Unsere Worte, Schwertstiche oder Heilsalbe. Mir gefiel halt das Thema unsere Worte, Schwertstiche oder Heilsalbe etwas besser. Aber im Grunde geht's um die Zunge. Aber eigentlich ist kein Unterschied zwischen diesen beiden Themen. Denn wie sagen wir: Oh, er hat eine böse Zunge. Und was meinen wir damit? Nun, er hat böse Worte ausgesprochen. Oder wir sagen: Er hat aber eine spitze Zunge. Oder sie hat eine spitze Zunge. Egal, immer er oder sie, auch wenn ich jetzt er sage. Es gilt ja beiden Geschlechtern. Und wir meinen damit: Er hat aber mit angreifenden Worten geredet. Er hat eine falsche Zunge. Er redet doppelzüngig. Er redet mit einer gespaltenen Zunge. Und was meinen wir? Er lügt. Oder man sagt: Er hat eine glatte Zunge. Was meinen wir damit? Er heuchelt. Er hat heuchlerische Worte. Oder noch ein letztes: Er spricht mit gelinder Zunge. Wir wollen ja auch was Positives sagen, nicht? Und die gelinde Zunge, das ist eine Zunge, Das sind Worte, die eben nicht da reinfahren. Das sind Worte, die heilend wirken, die nicht streng und hart sind. Und deshalb, ob nun Zunge oder Worte, es ist ein und dasselbe. Aber die Bibelstellen, die wir heute miteinander betrachten, sprechen eben oft von der Zunge, meinen natürlich unsere Worte. Und wenn wir jetzt auf die Zunge eingehen, dann wollen wir zu Anfangs direkt eben sehen, sie hat leider eine doppelte Funktion, nicht von Gott her, aber vom Menschen her ist es eben so. In Bezug auf die Sprache. Sie wirkt entweder Segen oder Fluch. Natürlich gibt es auch noch was Neutrales dazwischen, aber das sind die beiden Extreme. Wir haben es vorhin schon in dem Wort gehört und wir wollen es noch einmal hören. Die Zunge ist eine Mittlerin vieler, vieler Sünden. Und das ist der Fluch. In Jakobus 3 heißt es, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Das ist der Fluch der Zunge, der einen großen Waldbrand unter den Menschen verursachen kann. Und dabei ist sie doch nur so klein. Ja, man kann viel Unheil damit anrichten, aber mit derselben Zunge oder über dieselbe Zunge heißt es im Psalm 35, und meine Zunge wird reden von deiner Gerechtigkeit, von deinem Lob den ganzen Tag. Ja, sie ist nicht nur eine Mittlerin vieler Sünden, sie ist auch eine Mittlerin des Lobes Gottes. Und das manchmal aus ein und demselben Mund. Ja, das ist schade, aber das ist unser Thema heute. Natürlich kann die Zunge etwas dafür, was sie spricht. Ach, die Zunge selbst kann nichts dafür, was sie spricht. Wo kommt das denn her, was über unsere Zunge geht? In Lukas 6 heißt es, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Das ist es. Es ist die Fülle des Herzens, die überfließt. Besonders wenn einer plötzlich einen Ausbruch hat, einen Wortschwall. Er mag positiv sein, dann will ich ihn auch nicht Wortschwall nennen. Das ist mehr so negativ. Aber es sprudelt plötzlich aus einem raus. Und es kann zum Guten sein und es kann zum Schlechten sein. Und es kommt aus dem überfließenden Herzen. Es kommt darauf an, was für einen Schatz wir im Herzen haben. Entweder einen Schatz oder ein ganz schlimmes Vermächtnis. Wenn das Herz überfließt, dann fließt es über die Zunge meistens über. Der Jesus sagt in Matthäus 15, was aber aus dem Munde ausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen, eben wenn es zum Schlechten überläuft. Also klar, unsere Zunge kann nichts dafür. Es ist unser Herz, ja unsere Sinne, die sich mit Schlechtem einlassen, die Zunge dann hinterher Böses reden lassen, wenn wir uns mit Schlechtem eingelassen haben, oder aber auch Gutes reden lassen. Unsere Zunge offenbart das Herz. Nicht umsonst sagte einmal ein alter Philosoph, rede, damit ich dich sehe. Es ist so, wenn wir einen vor uns haben, der gar kein Wort sagt, ist es schwer, es dauert länger, ihn einzuschätzen. Aber wenn er redet, bekommen wir etwas über ihn mit. Zum Guten oder zum Schlechten. Unsere Zunge kann gute Saat oder böse Saat ausstreuen. Und sind wir gewiss, Saat bringt Frucht. Und deshalb ist unser Thema äußerst wichtig. Welche Frucht wollen wir denn hinterlassen auf dieser Erde? Die hängt ganz wesentlich mit davon ab, was über unsere Zunge kommt. Entsprechend ist die Saat, die wir ausstreuen. Natürlich auch durch Handlungen säen wir. Aber ich glaube, am allermeisten säen wir durch unsere Zunge, wenigstens die, die uns hören können. Und diese Saat geht auf. Deshalb ist es ein sehr wichtiges Thema. Denn wir wollen doch eine gute Ernte haben, oder soll unser Leben hinterher etwas Schlechtes gewesen sein? Es wäre schade. Wir wollen dem Thema heute deshalb in drei Punkten nachgehen. Und der erste Punkt heißt die schlechte Benutzung der Zunge. Er wird den weitesten Raum einnehmen. Der zweite Punkt heißt das Hüten der Zunge. Und das Hüten ist deshalb wichtig, damit das Schlechte vermieden wird. Und der dritte Punkt dann die segensreiche Benutzung der Zunge. Also die schlechte Benutzung, das sind die Schwertstiche, um auf das Thema zurückzukommen. Und die segensreiche Benutzung der Zunge, das wäre dann die Heilsalbe. Dazwischen aber liegt das Hüten der Zunge. Also lasst uns diesen drei Punkten nachgehen. Erstens die böse oder schlechte Benutzung der Zunge. Und wenn wir da in die Bibel schauen, finden wir etliche Bilder für die Zunge. Es sind die Bilder Schwert, Messer, Geißel, Bogen und Pfeil, Schlange und Feuer. Es mag noch mehr Bilder geben, aber dabei wollen wir es heute bewenden lassen. Und ich denke, wenn wir das Ganze in Bildern betrachten, vielleicht bleibt es uns ja besser haften. Alles Bilder zum Schlechten. Das erste Bild, das Schwert, ist nicht unbedingt in Bezug auf das Wort etwas Schlechtes. Denn wir wissen ja auch, dass das Wort Gottes ein scharfes, zweischneidiges Schwert ist. Das heißt in Hebräer 4, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidig Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wisst ihr, das ist der Grund, warum manche das Wort Gottes nicht hören können, wenn sie es dann hören, plötzlich hören. Es widerstrebt ihnen, sie stehen auf dagegen, sie können es nicht hören. Manche können es nicht hören. Warum? Weil es ein scharfes Schwert ist und weil es die Gedanken richtet, weil es hindurchdringt, selbst Mark und Bein, das ja nun völlig zusammengehört, trennt, es trennt Seele und Geist voneinander. Das ist die Wirkung, die scharfe Wirkung des Wortes Gottes. Aber es ist eine gute Wirkung. Denn was das Wort Gottes trennt und wegschneidet, das dient uns nicht zum Heil. Und insofern ist dieses Schwert des Wortes Gottes ein heilendes Schwert. Wenn das Wort Gottes also scharf ist, sodass es uns trifft, dann ist das etwas Gutes. Es ist uns zum Heil. Aber wenn menschliche Worte scharf sind, ist das allermeist nicht zum Heil. Das müssen wir eben auseinanderhalten. Und da kann es wirken wie ein Schwert, aber eben kein heilendes Schwert. David sagt im Psalm 57, mitten unter Löwen ist meine Seele, unter Flammensprühenden liege ich, unter Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile und deren Zunge ein scharfes Schwert ist. Das ist dieses schlechte Schwert unserer Zunge. Ja, unsere Worte können in Aussage und Ton ein scharfes, verletzendes Schwert sein. Darf ich uns mal ein simples Beispiel bringen? Bleiben wir mal gerade bei der Aussage. Nicht, wenn ich sage, her mit dem Buch, aber sofort, sonst ist was los. Dann ist das eine Aussage, die scharf ist in der Aussage selbst. Und ihr habt es gehört, auch im Ton, nicht? Man kann diesen Satz ja fast gar nicht lieblich aussprechen. Aber wisst ihr, wir können auch etwas sagen, das man vom Satz her gar nicht beanstanden kann. Aber der Ton macht die Musik. Ich kann sagen, gib mir bitte mal das Buch her. Stößt sich keiner dran, nicht? Wenn ich aber sage, gib mir bitte mal das Buch her. Huch, denkt einer, wie redet der denn mit mir? Merken wir, unsere Zunge, unsere Worte, die können ein Schwert sein, sowohl in der Aussage, aber auch im Ton, nicht nur in der Aussage. Oft macht der Ton die Musik. Aber was ich uns jetzt gesagt habe, das ist ja recht harmlos noch, da kann man sich beleidigt fühlen. Aber es gibt Schwertstiche, die sind so verletzend, dass sie Menschen bis in den Tod treiben können. Nicht, dass das etwas Richtiges wäre, nicht, wenn sich einer durch Worte vielleicht noch das Leben nimmt. Das ist nie der Wille Gottes, das will ich Ihnen natürlich keinesfalls sagen. Aber es ist geschehen dadurch. Es ist geschehen dadurch. Allein durch Worte. Und wenn diese Worte das Leben eines Menschen nur verkürzt hätten, weil er sich so darüber gegrämt hätte. Das ist das gefährliche Schwert des Wortes. Das zweite Bild, das ist das Messer. Psalm 52, deine Zunge trachtet nach Schaden und schneidet mit Lügen wie ein scharfes Schermesser. Nun ist das jetzt ein Unterschied, ob Messer oder Schwert, ist beides scharf. Ja, es liegt ein Unterschied darin. Wo drin denn? In der Größe. Den Dolch, den kann ich besser verstecken als ein Schwert. Es war damals im römischen Bürgerkrieg, der zwischen Cäsar und zwischen Pompeius im römischen Reich wütete. Cäsar, den kennen ja vielleicht die meisten, dieser bekannte römische Imperator. Und damals war eben dieser Bürgerkrieg zwischen Cäsar und Pompeius. Und dann war da noch ein Brutus. Und Brutus schlug sich auf die Seite des Pompeius. Und im Jahre 48 siegte dann Cäsar über Pompeius. Was wäre mit Brutus eigentlich geschehen? Es hätte sein können, er hätte sein Leben verloren. Nein, Cäsar war sehr gnädig mit ihm. Er hat ihm alles vergeben und kam sogar in besondere Gunst bei Cäsar dann. Er machte ihn zu einem Verwalter einer römischen Provinz und schließlich wurde er sogar noch Statthalter. Aber im Jahre 44 vor Christus wurde Cäsar ermordet. Wie wurde er ermordet? Mit einem Dolch. Seht, den konnte man im Gewandbausch verstecken. Den sah nicht jeder. Ein Schwert, das hätte man gesehen, aber den Dolch sah man nicht. Und als er ermordet wurde, war Brutus dabei. Und sterbend soll Cäsar ausgerufen haben, auch du, mein Sohn Brutus? Der war entsetzt. Er dachte, ich habe ihm doch so viel Gutes erwiesen. Und jetzt war er mit bei denen, die sich mit dem Dolch angeschlichen haben. Und genau so kann unser Wort sein. Man sieht es dem anderen nicht an, er trägt das Schwert nicht, aber hier hat es im Gewandbausch den Dolch. Und im Moment, wo es keiner denkt, sticht er mit dem scharfen Wort zu. Wir kennen den Begriff Rufmord. Das ist auch so ein heimlicher Mord, obwohl er hinterher öffentlich ist. Aber es geht so hintenrum. Da geht man nicht zu demjenigen selbst hin und sagt ihm, du, ich hab dir was zu sagen. Nein, meist ist es ja auch Lüge. Das ist es ja. Man tritt an die Öffentlichkeit, da wo es am wirksamsten ist, wo der andere sich oft gar nicht wehren kann. Und da macht man ihn schlecht. Rufmord. Dazu ist unsere Zunge fähig. Ja, das läuft im Grunde alles über unsere Zunge, wenn es auch über die Presse laufen kann, aber die Zunge ist irgendwo doch mit im Spiel. Oder eben unsere Hand, aber wer schreibt heute noch? Ja, doch, wir schreiben auch noch mit dem Computer, mit der Hand, nicht? Rufmord. Eine schlimme Sache. Eine unfaire Sache. Wenn einer ein Mann ist, tritt er vor den anderen, sagt es ihm. Aber macht's nicht mit einem Dolch so hintenrum. Aber das ist unsere Zunge. Und sie ist eine Geißel. Das dritte Bild. Vor der Zunge Geißel wirst du geborgen sein. Hiob 5. Das heißt, Gott will uns vor dieser Geißel bewahren. Bergen. Aber wir sehen aus diesem Wort, dass die Zunge eine Geißel ist. Was ist eine Geißel? Es ist eine Peitsche. Die fährt ganz plötzlich dazwischen. Es kann sein, Menschen sind in Frieden beieinander. Es trübt nichts und ganz plötzlich kommt da eine Wortsalve hinein und dann ist alles kaputt. Vielleicht sogar für Jahre kaputt. Psalm 31 heißt es, du verbirgst sie, das sind die, die Gott fürchten, in dem Schirm deiner Gegenwart vor den Verschwörungen der Menschen. Du birgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zunge. Ja, das ist es. Die Zunge, ein Gezänk bringt sie oft hervor. Da zanken sich Menschen, die sich vielleicht vorher noch verstanden haben. Und es kann sein, der Zank geht so weit, dass am Ende wirklich jemand zum Messer greift. Das lesen wir ja immer wieder in der Zeitung, nicht? Nach einem Familienstreit, nach harter Auseinandersetzung, hat der eine den anderen umgebracht. Das geschieht alles zunächst mit der Zunge. Und dann kommt das andere hintendran. Oh, und wenn man die doch nur gehütet hätte, wäre es nicht zum anderen gekommen. Wie benutzen wir die Zunge? Was machen wir mit unserer Zunge, müssen wir uns ja fragen, nicht? Sind wir beteiligt am Gezänk der Zunge? Ich habe da ja einmal eine ganze Predigt darüber gehalten. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, die hatten keinen Grund zu zanken. Die waren froh, dass sie bei Josef waren in Ägypten und merken, es ist ja unser Bruder, sie wussten es ja am Anfang nicht. Und als sie reich beschenkt nach Hause zogen, da sagt Josef zu ihnen, zankt euch nicht auf dem Wege. Das ist eine Sache, die wir uns auch immer wieder sagen lassen müssen. Zankt euch nicht auf dem Wege. Das geht alles über die Zunge. Aber wie gesagt, es kommt natürlich aus dem Herzen hervor. Eine Geißel, die plötzlich dazwischen fährt und alles ist kaputt. Oder sie ist wie Bogen und Pfeil. Jeremia 9. Und sie spannen ihre Zunge, ihren Bogen mit Lüge und nicht nach Treue schalten sie im Lande. Und etwas später, ihre Zunge ist ein mörderischer Pfeil. Man redet Trug. Alles, was so schlecht über unsere Zunge geht, ist sehr oft mit der Lüge verbunden. Nicht immer. Aber doch sehr oft. Und hier kommt es auch zum Tragen, auch schon vorher. Bei Messer war von der Lüge die Rede. Aber ist das denn so schlimm mit der Lüge? Heute lügen doch alle, oder? Ich habe gelesen, dass es eine Studie gegeben hat, wo kluge Menschen herausgefunden haben wollen, dass der Mensch am Tag 200 Mal lügt. Das ist mir ja fast eine Unsumme. Und es wird auch gesagt, nein, nein, so oft ist es nicht. Eine andere Prognose war wohl, wenn jemand redet in 10 Minuten zweimal. Naja, was nun stimmt oder nicht stimmt, sei dahingestellt. Aber es ist doch schon schlimm genug, wenn ich mit jemand rede 10 Minuten und er hat mich zweimal angelogen, oder? Ja, der Mensch lügt. Manchmal lügt er, obwohl er nicht mal einen Sinn gibt zu lügen. Ein Christ kann das eigentlich nicht gewesen sein, das wäre schlimm. Obwohl auch uns das natürlich passieren kann, das will ich damit nicht sagen. Es geht nicht darum, dass wir besser sind. Von Natur aus sind wir nicht. Wir würden genauso darunter fallen. Aber wir haben doch den aufgehobenen Finger Gottes, der uns sagt, lüget nicht. Aber das soll so das allgemeine Maß sein. Ist das nicht eigentlich schlimm? Manche Menschen meinen vielleicht, sie könnten ganz gut damit leben, aber im Grunde kann man mit der Lüge nicht gut leben. Die Lüge zerstört. Die Lüge zerbricht Vertrauen. Und damit zerbricht die Lüge auch Lebensqualität. Was ist das denn, wenn Ehegatten sich anlügen? Ist das nun etwas Positives? Gewinnt man dabei? Das ist doch, wenn das Vertrauen in der Ehe zerstört ist, wenn der eine dem anderen nicht mehr glauben kann, dann ist doch alles kaputt. Das ist doch die Lebensqualität kaputt. Ja, aber im Geschäftsleben muss man ja lügen, nicht? Wie viel wird da heute gelogen? Aber der andere Geschäftspartner ist ja auch nicht dumm. Naja, der lügt ja wahrscheinlich auch oft. Aber was wäre es denn, wenn man nicht lügen würde? Wäre das nicht eine feine Sache? Aber es wird gelogen nach Strich und Faden. Oh, die Ware, ja, die ist schon auf dem Weg zu Ihnen. Ja, ist die noch nicht bei Ihnen angekommen? Oh, da muss aber was zwischengekommen sein. Muss ich mal im Lager nachfragen? Ach, die Ware ist noch gar nicht fertig produziert, ja. Aber man schiebt es dann auf irgendwelche anderen Wege. Das kann man vielleicht ein paar Mal machen, aber irgendwann sagt sich der andere Geschäftspartner auch, ich habe den Eindruck, ich werde hier nach Strich und Faden belogen. Und wenn man aber jemand ehrlich behandelt, dann kann sein, dann sagt der andere, mit dem mache ich weiter Geschäfte. Denn wenn der mir das sagt, dann glaube ich dem das. Das stimmt, der lügt nicht. Schön, wenn er dann auch erkennen muss oder darf, er ist Christ. Es ist nicht geschäftsschädigend, wenn man wirklich mit Gott sein Geschäft treibt und sich der Lüge enthält. Denn sagt uns doch das Wort Gottes, und da liegt doch der Segen drauf, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, wieder deinen Nächsten. Seht, das ist ja das 9. Gebot. Und wie heißt es in 2. Mose 23, von der Sache der Lüge sollst du dich fernhalten. In 3. Mose 19 heißt es, ihr sollt nicht stehlen und ihr sollt nicht lügen und nicht trüglich handeln, einer gegen den anderen. Und hier merken wir, das hängt ja alles zusammen. Die Lüge und Stehlen, das liegt dicht beieinander. Wenn einer nicht lügt und nicht lügen will, ich sage uns, der will auch nicht stehlen. Ich will zwar nicht sagen, dass jeder, der lügt, auch stiehlt, das wäre zu weit gegriffen, das kann ich nicht sagen. Aber der stiehlt, der lügt auch. Und von der Lüge bis zum Stehlen, da ist es manchmal nicht mehr weit. Ist das denn Lebensqualität? Was wäre das doch eine gute Sache, wenn wir uns an Gottes Wort hielten? Du sollst dich von der Lüge fernhalten, dann hält man sich auch vom Stehlen fern. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir können unser Auto hier unten offen stehen lassen. Da geht keiner rein, um etwas rauszuholen. Du hast vielleicht im Parkhaus aus Versehen den Kofferraum aufgelassen. Stell dir mal vor. Und da hinten liegen wertvolle Dinge drin. Gar kein Problem. Es nimmt keiner raus. Warum nicht? Er sagt, es gehört mir ja nicht. Ist das nicht Lebensqualität? Und wenn du dein Portemonnaie verloren hast, gerade in der Fußgängerzone, dann, das passiert natürlich heute auch, sind ja nicht alle Menschen so, wo vielleicht viel Geld drin ist, du bekommst das bestimmt wieder, wenn man deinen Namen darin sieht. Da bereichert sich keiner dran. Welch eine Lebensqualität. Es wäre doch alles viel einfacher. Wie viel Geld könnte gespart werden? Wir brauchten keine Sicherheitsdienste mehr. Man könnte das Geld anderweitig einsetzen. Für andere Dienste. Die müssen nicht arbeitslos werden, die das dann tun. Die können ja anderes tun. Was Aufbauendes, nicht nur was Bewahrendes. Da merken wir, die Lüge, die hängt mit dem ja allen zusammen. Und seht, die Lüge ist kein Kavaliersdelikt. Obwohl es heute vielleicht oft so dargestellt wird. Denn wir müssen uns doch vor Augen halten, wo die Lüge herkommt. Wo kommt sie denn her? In Johannes 8, da ist vom Teufel die Rede. Und dann wird gesagt, jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Hier sehen wir, wo sie herkommt, die Lüge. Und das ist nichts Harmloses. Nein, mit der Lüge wird alles kaputt gemacht. Mit der Lüge wird Vertrauen zerstört und alles, was ich vorhin auch gesagt habe. Und eben auch Lebensqualität. Und die Lüge hält uns ab vom Himmel, sagt uns die Bibel. Ins himmlische Jerusalem werden die Lügner nicht hineinkommen. Das heißt, die, die keine Vergebung ihrer Lüge bekommen haben, die sie immer noch tun wollen bis zum Schluss. Also, Lüge. Lass mich zurückkommen auf Bogen und Pfeil, denn hier war ja die Lüge erwähnt. Ich will es nochmal lesen. Und sie spannen ihre Zunge, ihren Bogen mit Lüge, und nicht nach Treue schalten sie im Lande. Ja, mit der Zunge wird mancher Pfeil geschossen. Jetzt will ich nochmal auf Schwert und Messer zurückkommen. Wo liegt der Unterschied zwischen Schwert und Dolch und Bogen und Pfeil? Der Unterschied liegt in der Distanz. Mit Schwert und Messer, das ist eine Nahkampfwaffe. Auch wenn sie heimlich angewendet wird, wie wir vorhin in Bezug auf den Dolch es einmal verfolgt haben. So, vielleicht hinterrücks. Es ist dennoch eine Nahkampfwaffe. Aber Bogen und Pfeil, da kann man aus der Ferne schießen. Wie viele Lügen werden aus der Ferne geschossen? Da wird ein Gerücht verbreitet. Stimmt hinten und vorne nicht. Und keiner weiß mehr hinterher, wenn es bei dem Betreffenden ankommt. Ja, wo kommt denn das her? Wie kommt denn das überhaupt in die Welt? Das stimmt ja überhaupt nicht. Ja, aus dem Hinterhalt, da hat man geschossen, den Pfeil in der Deckung. Und er ist über manche Münder weitergeschossen worden. Das ist es ja auch. Das ist ja der Pfeil, der aus dem Hinterhalt geschossen wird. Der trifft nicht unbedingt immer direkt den Betreffenden. Sonst kann sein, er fällt vor die Füße eines anderen. Was, sagt er sich, das hat der getan, das ist ja schlimm. Der Erste trägt die rechte Schuld, weil er es vielleicht bewusst falsch in die Welt gesetzt hat. Aber was ist mit dem Zweiten? Der glaubt dem Pfeil. Glaube nicht allen Pfeilen, die vor deine Füße fallen. Aber du kannst den Pfeil natürlich auch nehmen und sagen, ich schieße ihn auch weiter. Und der Nächste nimmt ihn auch und schießt ihn weiter. Und so kann auch Rufmord begangen werden. Es ist gar nichts dran mit dem Pfeil. Ist nichts dran mit der Lüge. Aber sie ist giftig. Was machen wir denn, wenn uns solche Pfeile vor die Füße fallen? Ach, ich will lieber sagen, was sollten wir machen? Ich will nicht fragen, was wir machen. Das können wir uns selbst fragen. Was sollten wir denn machen mit solchen Pfeilen der Lüge? Spurgeon hat mal gesagt, und jetzt, bei dem Ersten, was er sagt, da geht es gar nicht um die Lüge, da geht es allgemein um Gerüchte. Glaube weniger als die Hälfte von dem, was du hörst. Und jetzt müssen wir fein aufpassen. Und wiederhole weniger als die Hälfte von dem, was du glaubst. Haben wir es verstanden? Glaube weniger als die Hälfte von dem, was du hörst. Und wiederhole weniger als die Hälfte von dem, was du geglaubt hast. Was heißt das denn? Teile es durch vier. Und da merken wir schon, das haben Gerüchte im Allgemeinen an sich, dass sie meist aufgebauscht sind, selbst wenn es noch nicht mal unbedingt jetzt um was Negatives geht. Es kann sein, es ist viermal so groß. Teile es mal durch vier. Nur die Hälfte glauben und davon dann nur noch die Hälfte weitergeben. Aber was ist denn, wenn es was Schlechtes ist? Da hat Spurgeon folgenden Rat gegeben. Und wenn du etwas Negatives hörst, dann teile es durch zwei. Und dann durch vier. Also, wie viel bleibt dann übrig? Dann haben wir es durch acht geteilt. Dann bleibt nur noch ein Achtel übrig. Ja, was machen wir mit dem Achtel denn jetzt? Und da hat Spurgeon gemeint, und über den Rest schweige. Warum so kompliziert? Deshalb so kompliziert, weil es kann sein, es ist nur ein Achtel von dem dran, was wir gehört haben. Und es fällt uns leichter, über ein Achtel zu schweigen, als über das ganze Schlimme, was wir gehört haben. Aber wissen wir, ob es so schlimm ist? Und hinterher, wenn die Federn alle ausgestreut sind und wir hören, ach du Schreck, das hat ja gar nicht gestimmt. Der erste hat gelogen, der zweite hat noch das Doppelte dazu getan, der dritte hat es auch noch mal verdoppelt. Und ich hab's ungemildert weitergegeben. Hätte ich das doch nicht getan, und viel Schaden kann entstehen. Kennt ihr die Begebenheit? Es war eine gut besuchte Versammlung des Predigers, wovon ich jetzt erzählen will. Und plötzlich kam immer weniger. Keiner wusste so recht, warum eigentlich. Und dann kam es raus. Er schlägt seine Frau. Da haben sie sich gesagt, na, da gehe ich nicht mehr hin. Wenn der seine Frau schlägt, da gehe ich nicht mehr hin. Es hat aber jemand gesehen. Was hat er denn gesehen? Das kam dann hinterher raus. Es war dunkel und man schaute ins Fenster. Die Frau lief weg und der Mann lief mit dem Löffel hinter der Frau her. Das sah man draußen. Der hat seine Frau geschlagen. Scheint ja wirklich bald so gewesen zu sein, nicht? Warum ist man nicht zu dem Prediger selbst hingegangen und hat gesagt, ich war entsetzt, als du gestern deine Frau beinahe geschlagen hast. Du bist ja hinterhergelaufen. Das hat man nicht gemacht. Was hat man gemacht? Man hat die Pfeile geschossen. Als es dann hinterher an der richtigen Stelle ankam, nämlich bei dem, der mit dem Kochlöffel hinter seiner Frau herlief, war die Geschichte eine folgende. Es war eine Maus im Zimmer. Und die Frau ist vor der Maus geflohen. Und der Mann ist mit dem Kochlöffel oder was immer er in der Hand hat, ich weiß es nicht, hinterhergelaufen. Ach, es ging gar nicht um die Frau. Merken wir, wie schnell wir ein Gerücht in die Welt gesetzt haben, was überhaupt nicht stimmt, nur weil wir uns nicht an den gewendet haben, den es betrifft, sondern es tausend anderen erzählt haben, um es mal etwas plakativ zu machen. Und dann kommt hinterher Zerstörung dabei raus. Ja, Bogen und Pfeil, das ist die Zunge. Und oft wird noch Lüge davor gespannt. Bewusst oder auch unbewusst. Das war auch eine Lüge. Zwar keine bewusste, aber es war nicht gut, wie er gehandelt hat. Im Fakt war es Lüge. Unsere Zunge gleicht auch einer Schlange. Und das ist noch versteckter und heimtückischer als Pfeil und Bogen. Es geht ja immer weiter. Es wird immer schlimmer. Psalm 140. Sie schärfen ihre Zunge wie eine Schlange. Otterngift ist unter ihren Lippen. Und Jakobus sagt es auch, sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit der Zunge können wir alles vergiften. Und Gift ist heimtückisch, Gift ist heuchlerisch. Wie viele Könige und andere Hochgestellte sind schon in der Vergangenheit durch Gift umgebracht worden. Und wenn man das Gift gesehen hätte, dann hätte es keiner getrunken. Aber man sah es nicht. Und so ist es auch mit der Lüge. Es ist wie Schlangenart. Heimlich von dem Baum kommt sie herunter und spritzt ihr Gift in ihr Opfer. Ja, es soll mit dem Gift sogar so gewesen sein, dass jemand ein Gift Becher gemischt hat oder hat mischen lassen und dann hat er ihn aus Versehen selbst getrunken. Das wollen wir auch bedenken. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, sagt uns die Bibel. Wir können uns selber damit schaden, das müssen wir auch manchmal bedenken. Aber das wäre eine rein egoistische Betrachtung. Es geht ja auch darum, besonders darum, dass wir dem anderen damit schaden. Ja, die Zunge hat Schlangenart. Sie ist eine Trägerin der List, wie die Schlange listig ist. Hiob 15, denn deine Ungerechtigkeit belehrt deinen Mund, das ist es. Manches, was die Menschen sagen, ist gekommen durch ihre eigene Ungerechtigkeit. Und manchmal, wenn Menschen selber ungerecht sind, dann unterstellen sie anderen, sie wären auch ungerecht. Und so werden sie belehrt durch ihre eigene Ungerechtigkeit und sagen, wenn der das so macht, da kann es ja nur ums Geld gehen, weil es bei mir auch nur ums Geld gegangen wäre. Und dann unterstellt man es ihm, aber es stimmt überhaupt nicht. Deine Ungerechtigkeit belehrt deinen Mund. Und du wählst die Sprache der Listigen. Listig ist die Zunge. Sie ist eine Trägerin der Heuchelei und das ist auch Schlangenart. Denn in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges. Ihr Inneres ist Verderben. Ein offenes Grab ist ihr Schlund. Ihre Zunge glätten sie. Heißt es im Psalm 5. In Römer 3 wird auch etwas darauf zurückgekommen. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Heuchelei wird gerade durch die Zunge verbreitet. Und die Zunge ist eine Trägerin der Verführung. Damit fängt auch mancher Ehebruch an. Er fängt mit der Zunge an. Wie heißt es in Sprüche 6, um dich zu bewahren vor der bösen bzw. fremden Frau, vor der Glätte der Zunge einer Fremden. Wie viele glatte Zungen gibt es da auch? Und wenn dann die Ehe gebrochen ist, ist die Zunge plötzlich gar nicht mehr so glatt. Der Mensch gewinnt nicht dadurch. Und Hochmut und Stolz ist auch Schlangenart. Denn hat nicht die Schlange im Paradies damals auch große Dinge geredet? Ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Psalm 12 sagt, wir werden überlegen sein mit unserer Zunge und unsere Lippen sind mit uns. Wer ist unser Herr? Merken wir hier den Hochmut der Zunge? Wie viele Menschen werden heute so reden? Und Gott ist doch da. Ihr hört sich das alles an. Aber es wäre gut, wenn man Buße darüber tät. Denn ganz am Ende rechnet Gott ab. Aber er hat schon abgerechnet durch den Herrn Jesus. Und wenn du diese Abrechnung annimmst, sein Opfer, dann rechnet er mit dir und mit mir nicht ab. Und das ist die Chance, die wir haben. Selbst wenn einer denkt, ach du Schreck, Schwert, Messer, Pfeil und Bogen, Schlangenart, trifft ja alles auf mich zu. Es ist wohl Hoffnung. Du kannst umkehren von deinem Weg. Du kannst den Herrn Jesus bitten, dir deine Sünden zu vergeben. Hängt aber dann auch oft mit dabei, dass man auch zu dem und dem mal hingehen muss, sagen, das, was ich da getan habe, was ich gesagt habe, das stimmt hinten und vorne nicht. Ich muss mich herzlich bei dir entschuldigen. Das gehört natürlich auch mit dazu. Aber das kann ein ganzes Leben befreien. Denn wer so lebt, wie wir jetzt gehört haben, der ist doch nicht frei. Er ist geknechtet. Denn die Sünde knechtet den Menschen. Ja, sie hat Schlangenart. Das heißt, hinterlistig oder eben die Dinge, die wir gerade gehört haben. Und noch ein letztes Negatives. Das Feuer wird verglichen mit unserer Zunge, beziehungsweise die Zunge verglichen mit dem Feuer, und zwar mit dem verderblichen Feuer. Nochmal Jakobus. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Also ist die Zunge unter unseren Gliedern und befleckt den ganzen Leib und zündet an allen unseren Wandel, wenn sie von der Hölle entzündet ist. Und hier blicken wir nochmal tief hinein. Woher kommt all das Böse, das ausgesprochen wird? Wir hörten es aus dem Herzen. Aber das ist ja noch nicht das Letzte. Es muss ja auch was ins Herz hineingekommen sein. Brennmaterial. Und das kann ganz schnell kommen. Der Teufel bringt dir das Brennmaterial in dein Herz. Und die Frage ist, ob du das da ablagern lässt. Und wenn es dann einmal abgelagert ist, irgendwann kommt er mit dem Streichholz. Und dann zündet er das an, das brennt lichterloh. Und genau das Bild wird uns hier gezeichnet. Von der Hölle entzündet. Das ist das, was im Herzen geschieht, wenn es so bewusst schlecht ist. Es ist letztlich von der Hölle entzündet und dadurch kommt der große Brand, der durch die Zunge ausgelöst wird. Die Zunge kann Gemeinden zerstören. Die Zunge kann Gemeinschaft zerstören, die man hatte, nicht nur in der Gemeinde, natürlich auch bis in die Welt hinein, wo der eine dem anderen vertraut hat und plötzlich ist er tief enttäuscht. Die Zunge kann das alles kaputt machen. Und deshalb ist die negative Betrachtung der Zunge so wichtig, dass es uns doch klar wird. Was nützt es, wenn wir nur über die heilende Wirkung der Zunge reden und in Wirklichkeit benutzen wir die Zunge ja selbst zum Negativen. Es ist uns aber gar nicht so bewusst vor Augen geführt worden. Lasst es uns sehen, das alles, was wir gehört haben, ist eine schlechte Benutzung der Zunge. Und letztlich wird es von der Hölle entzündet, das Brennmaterial, das in unserem Herzen ist. Und dann kommt der ganze Rauch über unsere Zunge heraus. Das ist es. Und sollte das bei uns so sein? Nein, Jakobus sagt es uns ganz klar. Aus demselben Munde geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht also sein. Ihr Lieben, haben wir nicht alle Grund, uns auch darüber zu beugen? Haben wir immer richtig geredet, so ich nicht. Und wenn wir merken, dass wir nicht richtig geredet haben, dann lasst uns darüber Buße tun. Und wenn es wirklich wäre, dass man ganz konkret Schaden angerichtet hat, dann lasst uns auch zu demjenigen gehen. Das ist der Weg zur Heilung. Dies, meine Brüder, sollte nicht also sein. So, wie können wir es denn nun verhindern? Und das ist der zweite Punkt. Das Hüten der Zunge. Es wird uns in der Bibel als eine durchaus wichtige Sache bezeichnet. Das Hüten der Zunge ist noch nicht das Positive, was wir im dritten Punkt dann noch anschneiden werden. Das Hüten der Zunge ist das Verhindern des Schlechten. Aber es ist schon viel Gutes gewirkt, wenn das Schlechte nicht gewirkt wird. Dann sind wir sozusagen ja eigentlich nur auf dem Nullpunkt. Aber in welcher Schuld ist man sonst? Ist ja schon gut, keine Schuld zu haben. Und das ist der zweite Punkt. Wie wichtig ist das Hüten der Zunge? Die Bibel sagt uns im Psalm 34, bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Bewahre oder hüte, könnten wir auch sagen. 1. Petrus 3, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, sag mal, wollen wir das Leben lieben und gute Tage sehen? Ja, was soll er denn machen? Der enthalte seine Zunge vom Bösen, Luther sagt, der hüte seine Zunge. Da tun wir uns selber einen Gefallen mit, wenn wir das tun. Ach, das ist doch so schwer, die Zunge zu hüten, nicht? Kommen wir jetzt gleich noch zu. Sprüche 21, wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt vor Drangsalen der Seele. Ach, kann das so weit gehen? Ja, es kann so weit gehen, dass unsere Seele bedrängt ist plötzlich, weil wir unsere Zunge nicht gehütet haben, auf Dauer nicht gehütet haben. Aber ich sagte schon, es gibt immer einen Ausweg. Und der heißt, Jesu zieht zum Kreuze mich, wo die Quelle fließet. Dort ist Vergebung. Aber dennoch, jetzt geht's darum, lasst sie uns behüten. Dann geht's ja um die Zukunft. Noch ein letztes, Jakobus 1. Wenn jemand sich dünkt, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist eitel. Nicht ich. Da denkt man wunders, was man getan hätte. Und Gott sagt, null und nicht ich. Hat seine Zunge nicht gehütet. Hier sehen wir, wie wichtig das Hüten der Zunge ist. Und David, er hat gesagt in Psalm 39, ich sprach, ich will meine Wege bewahren, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund mit einem Maulkorb verwahren oder anders übersetzt, will meinen Mund im Zaum halten. Das war sein Vorsatz. Aber wie geht das denn? Geht das überhaupt? Die Zunge im Zaum halten. Das können wir gar nicht. Wissen wir, dass wir das gar nicht können? Warum nicht? Weil wir unsere Zunge nicht bändigen können. Wir haben es doch auch gelesen vorhin. Jakobus 3, denn jede Natur, sowohl der Tiere als der Vögel, sowohl der Kriechenden als der Meertiere, wird gebändigt. Alles kann gebändigt werden, sagt Jakobus. Können wir alle bändigen nicht? Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, irgend so ein Mörderwal oder so heißen sie ja, diese Schwarz-Weißen. Ja, die kommen dann auch aus dem Wasser raus und nehmen einen Ball oder was. Kann man alle bändigen? Und ist gebändigt worden durch die menschliche Natur. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Wir können sie nicht bändigen. Wenn wir nur auf unsere guten Charaktereigenschaften schauen und sagen, ich mach das schon, das schaffe ich schon. Es ist zwar jetzt schief gegangen, aber in Zukunft geht's. Das ist der Weg zur Hölle, der mit guten Vorsätzen gepflastert ist. Wie der Volksmund sagt. Wir können sie nicht bändigen. Ja, was ist denn dann zu tun? Lass uns nochmal gerade bei dem Bändigen bleiben. Ein Missionar hatte einmal einen Rat gegeben. Da stand jemand vor ihm und sagte, ich schaffe das mit der Zunge nicht. Da hat der Missionar gesagt, du hast einen doppelten Verschluss vor deiner Zunge, vor deinem Mund, nicht? Die Zähne beiß sie zusammen und die Lippen press sie zusammen. Nun ja, das mag auch eine gewisse Hilfe sein. Aber wisst ihr, wenn das Herz voll ist, voll unter Druck steht, weil es von der Hölle entzündet wurde, es geht ja jetzt um was Schlechte gerade, das schaffen wir mit Zähnen und Lippen nicht, die Atü können wir nicht aufhalten. Ja, was denn dann? Dann sind wir da hoffnungslos verloren. Ja, auf uns gestellt, ja. Aber das ist ja eben die Perspektive, dass wir nicht auf uns gestellt sind dabei. Wir können sie nicht bändigen. Aber schon in Sprüche 16 heißt es, der Mensch setzt sich's wohl vor im Herzen, aber vom Herrn kommt, was die Zunge reden soll. Das ist der richtige Hinweis. Es ist der Hinweis auf den lebendigen Gott. Oder wie es in Jesaja 50 heißt, der Herr hat mir eine Zunge der Belehrten oder eines Jüngers gegeben. Und da merken wir, der Herr, da müssen wir hinschauen. Er hat die Zunge gegeben. Er weckt jeden Morgen. Er weckt mir das Ohr, damit ich höre gleich solchen, die belehrt werden. Nur so geht es. Nur über den lebendigen Gott. Die Reihenfolge ist also der Herr, das Herz und dann die Zunge. Und wenn der Herr nicht am Anfang steht, dann kommt am Ende irgendwann immer was Schlechtes raus. Aber wenn der Herr unser Herz füllt, dann ist schon mal nicht das Brennmaterial drin, was von der Hölle entzündet werden könnte. Das geht nämlich gar nicht. Das, was der Herr in unsere Herzen legt, das kann die Hölle nicht entzünden. Das ist unbrennbar dafür. Das brennt mit einem anderen Feuer, mit göttlichem Feuer. Und das zerstört nicht, das reinigt. Deshalb, das ist die Reihenfolge. Nur so kriegen wir unsere Zunge in den Griff. Das heißt nicht wir, sondern Gott. Er wird der Hüter unserer Zunge sein. Er stellt einen Wächter an unsere Lippen. Und wenn er das Herz nur recht füllt, dann kommt auch das Schlechte nicht raus. Und da dürfen wir Hoffnung haben, heißt es doch in Philipper 2. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen oder das Wirken. Nach seinem Wohlgefallen. Das ist die Hoffnung. Die Frage ist, wollen wir denn auch, was Gott will? Dann wirkt er in uns das Wollen, dann müssen wir aber auch Ja zu sagen. Und dann sind nicht wir es, die es vollbringen, sondern er wirkt es. Und nur so können wir unsere Zunge hüten. Und darüber hinaus, und das ist nun der dritte und letzte Punkt. Die segensreiche Benutzung der Zunge. Und da haben wir wieder Bilder, jetzt aber nur drei hier an dieser Stelle. Und das erste Bild ist auserlesenes Silber. Sprüche 10, Vers 20. Die Zunge des Gerechten ist auserlesenes Silber. Können wir das von unserer Zunge sagen? Wollen wir denn, dass Gott dies einst von unserer Zunge sagen kann? Auserlesenes Silber. Ach, ihr Lieben, ich glaube, da haben wir alle Not. Aber der Herr will uns helfen dabei. Silber, das ist was Wertvolles. Silber ist etwas Bleibendes. Seht, was wir wirklich durch Gottes Gnade aussprechen, ist ja nicht Schall und Rauch. Es ist etwas bleibend Wertvolles über diese Zeit hinaus. Und das andere ist bleibende Verderbnis, leider auch über diese Zeit hinaus. Da wollen wir uns doch für das Silber entscheiden. Mit Silber können wir andere reich machen, ganz abgesehen davon, dass wir selbst reich sind, wenn wir es besitzen, nicht? Aber wenn wir es weitergeben mit so einer Zunge, machen wir dadurch auch andere reich und nicht arm. Das ist diese Zunge des Gerechten. Und ich denke, das ist der wahre Schmuck des Christen. Wer diesen Schmuck trägt, der braucht den anderen Schmuck nicht. Wer diesen Schmuck auf seiner Zunge hat, das erkennt auch eine Welt. Sie wird plötzlich merken, er, sie ist so ganz anders. Was da über die Zunge kam, hat mich überrascht. Ich habe einmal jemand gehört, der hat gesagt, wenn man mit ihm redet, hat man den Eindruck immer, er will einem etwas schenken. Ein schöner Eindruck, nicht? Und wenn es dann noch Silber ist das nicht wertvoll? Ist das nicht eine ganz andere Perspektive, als was wir vorhin gehört haben? Das würde uns selber glücklich machen und andere. Auserlesenes Silber, der wahre Schmuck der Christen. Das zweite Bild, Heilung oder Balsam. Sprüche 12, Vers 18. Seht, das steht ja alles schon im Alten Testament. Wo Christus noch gar nicht offenbart ist, wie viel mehr gilt es im Neuen? Da ist einer, der unbesonnene Worte redet, gleich Schwertstichen. Darüber haben wir ja zu Genüge gehört vorhin. Aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Ach, wenn das doch nur die Wirkung unserer Zunge sein könnte. Ja, sie kann es sein. Es ist uns ja verheißen, dass das, was hinausgeht, Heilung ist. Wie viel verwundete Herzen, oft auch verwundet durch Worte, wenn sie plötzlich geheilt werden wie eine ausgeschüttete Salbe. Seht ihr, Silber, das ist Reichtum. Aber das, was jetzt hier ist, ist gleich einer Salbe, die Wunden zudeckt, die Wunden heilt. Wie viele Wunden müssen geheilt werden, heute auch in Herzen. Und wir können es durch unsere Worte, wenn sie nur aus dem rechten Herzen kommen. Das heißt, wenn Gott es uns hineingelegt hat, wir haben es nicht, wir können es nicht aus uns geben. Seht, und das müssen wir an dieser Stelle auch nochmal betonen. Ich will nochmal auf den Vers von vorhin zurückkommen. Jesaja 50, Vers 4. Der Herr hat mir eine Zunge der Belehrten oder die Zunge eines Jüngers gegeben. Und jetzt kommt es. Damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Wir merken, das kommt nur von Gott, das haben wir nicht. Wir können den Müden nicht durch ein Wort aufrichten. Aber wenn der Herr es in unsere Herzen gibt, wenn wir auf ihn hören, wenn er das hineingibt, dann können wir plötzlich den Müden durch ein einfaches Wort aufrichten. Das ist so, ist doch nicht teuer. Und doch ist es ein teures Wort, aber nicht teuer für uns. Der Herr schenkt es, den Müden durch ein Wort aufzurichten, vielleicht sogar den Lebensmüden durch ein Wort aufzurichten. Wie mancher ist vielleicht sogar davor bewahrt worden, Selbstmord zu begehen in einer schweren Lage, weil ihn noch ein gutes Wort, eine Freundlichkeit getroffen hat und er hat Abstand davon genommen. Wir wissen oft gar nicht, was unsere Worte auch in dieser Hinsicht bewirken könnten, wenn der Herr es nur so recht in unsere Herzen geben könnte. Heilende Salbe. Der Name Jesu ist eine ausgeschüttete Salbe. Die dürfen wir auch weitertragen mit unserem Mund. Und das letzte Bild. Ein Baum des Lebens. Auch Sprüche 15. Lindigkeit oder Gelassenheit. Der Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Verkehrtheit in ihr ist eine Verwundung des Geistes. Das sind die Gegensätze, ist ja oft in den Sprüchen, in gewissen Sprüchen sind immer Gegensätze drin. Ein Baum des Lebens. Das darf unsere Zunge sein. Ach, der Baum des Lebens, er steht im Paradiese Gottes und wird wieder da sein, hinterher im neuen himmlischen Jerusalem. In ganzen Reihen wird er dort an dem Wasser des Lebens, das dort fließt, wachsen. Und so kann heute schon unsere Zunge sein, ein Baum des Lebens. Wir können mit unserer Zunge nicht durch ein Schwert handeln und nicht Tod weitergeben, sondern wir können Leben weitergeben. Und es liegt eben auch oft in einer linden oder gelassenen Zunge, die da natürlich auch dann noch das Rechte ausspricht. Nur noch eine Frage, dürfen wir jetzt dann wirklich keinen mehr zurechtweisen? Nein, es ist so nicht. Auch hier müssen wir aufpassen, sagt uns die Bibel doch auch. Und das auch in den Sprüchen steht ja viel Weisheit drin, Sprüche 28. Wer einen Menschen zurechtweist, wird hernach mehr Gunst finden, als wer mit der Zunge schmeichelt. Da haben wir es. Mit der Zunge schmeichelt, das wäre die glatte Zunge, die nützt keinem was. Wenn wirklich was im Unrecht ist, wenn wirklich was falsch ist, dann ist Zurechtweisung auch Heilung. Das müssen wir auch sehen. Manche hat ja dann auch die Vorstellung, ach die Liebe weist nicht mehr zurecht. Moment, das stimmt nicht. Das würde ja heißen, dass man den anderen in sein Unglück laufen ließe. Die Frage ist nur, was ist in unserem Herzen? Und da kann die Zurechtweisung zum einen sanftmütig sein, aber auch streng. Beides nennt uns auch die Bibel. Ich sage das jetzt auch noch, damit wir nicht ein falsches Bild bekommen. was eine segensreiche Benutzung der Zunge ist. Sagt doch der Apostel Paulus, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, steht in 2. Timotheus 2. Sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Das sagt der Apostel Paulus. Das ist das eine. Aber er sagt auch, Titus 1, Vers 10, denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger. Und dann etwas später, um dieser Ursache willen, weise sie streng zurecht, auf dass sie gesund seien im Glauben. Ja, doch, die Bibel kennt beides. Aber es muss aus dem richtigen Herzen kommen. Und wenn es aus dem richtigen Herzen kommt, wenn das Herz richtig gefüllt ist, kann Gott durchaus streng reden. Und doch ist es eine Hilfe. Mancher braucht es. Oder eben in Sanftmut. Aber das ist das, was wir uns ins Herz geben lassen müssen. Aber nicht zur Zerstörung des anderen, sondern zu seinem Heil und zu seiner Hilfe. Es ist und bleibt letztlich die Frage, wer kann durch uns reden? Das ist die Frage, die ausschlaggebende Frage. Seht, die lügenhafte und falsche Zunge, das haben wir gehört, ist von der Hölle entzündet. Da wissen wir, wer dann redet. Aber eine rechte Zunge vom Herrn und die Zunge des Christen, die sollte nicht von dieser Seite entzündet sein, sondern sollte durch den Geist Gottes geleitet sein. Und das ist der Unterschied. Und das ist, darauf spitzt sich letztlich alles zu. Und David konnte sagen, 2. Samuel 23, der Geist des Herrn hat durch mich geredet, und sein Wort war auf meiner Zunge. Das ist natürlich auch eine Bestätigung für die Inspiration, zum Beispiel der Psalmen. Aber etwas tiefer gehängt soll es doch auch bei uns so sein. Sein Wort war auf meiner Zunge. Wollen wir den Herrn nicht darum bitten, dass es wirklich so ist? Lass mich schließen mit einem letzten Beispiel. Pastor Engels, der lebte einst im Oberbergischen. Es ist da in der Nähe, wo ich früher aufgewachsen bin, in Nordrhein-Westfalen. So größere Stadt in der Nähe ist zum Beispiel Wuppertal, gibt aber noch mehr größere Städte. Oberbergisch liegt ein bisschen weg davon. Und dieser Pastor, als er gestorben war, da fand man in seiner Schreibtischschublade einige Sätze, die er sich aufgeschrieben hat und die ihm wichtig waren. Und ein Auszug aus diesen Sätzen, die da lagen, war folgender. Ich will nichts aussprechen, was mich hebt. Ebenso nichts, was einen anderen heruntersetzt. Es sei denn durchaus nötig. Ich will gegen jedermann so gesinnt sein, dass ich mich vor ihm nicht zu schämen brauche, wenn ich ihm in der Ewigkeit begegne. Ist das nicht ein feiner Maßstab? Dass wir uns nicht schämen müssen, wenn wir ihm in der Ewigkeit begegnen. Begegnen. Oh, und worüber wir uns jetzt schon schämen müssen, lasst uns beugen. Aber es geht ja um die Zukunft. Der Herr möchte uns Gnade geben. Wir wollen ihn bitten, dass er unser Herz füllt. Und wenn er es füllt, können wir aus dem guten Schatz unseres Herzens Gutes und Segensreiches weitergeben. Der Herr möchte uns viel Gnade dazu schenken. Amen. Dann wollen wir beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir. Du willst Gutes und Segensreiches in unser Herz legen. Und wir bitten dich, Lass alles hinausgenommen sein aus unserem Herzen, was von der Hölle entzündet werden kann. Herr, was Brennmaterial dafür ist, gib uns Gnade dazu. Vergib auch uns die Schuld, Herr, wo wir geredet haben in falscher Weise. Ja, wo wir diese Waffen, von denen wir hörten, vorhin auch angewandt haben. Wir bitten dich, dass du uns reinigst davon, ja, dass du unsere Zunge reinigst, dass du unsere Herzen reinigst und deine guten Güter hineinlegst. Herr, segne uns jetzt, auch wenn wir gleich auseinandergehen. Amen.